Ist er da, Leute, mit Gästen vom THW, vom Technischen Hilfswerk Deutschland. David ist einer von Ihnen, freiwilliger Mitarbeiter, studiert in Karlsruhe Chemie. Wie kommt man eigentlich dazu, als Chemiestudent nun in Somalia Brunnen bauen zu können? Woher kommt das Know-how?
Nun, das Know-how wird auf Standardebene, also sprich bei uns im THW Karlsruhe, beigebracht. Man macht eine sogenannte Grundausbildung und an diese Grundausbildung schließt sich dann eine Fachausbildung an. Das heißt, es sind zum Beispiel Führungslehrgänge auf den Katastrophenschutzschulen in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Neuhausen ist eine Katastrophenschutzschule. Des Weiteren haben wir noch eine Landesschule in Hoya. Da finden erwartete Lehrgänge statt, zum Beispiel Bootsführer, Bergeräume, also Bergeräumgerätefahrerausbildung und Sprengausbildung findet da statt.
Also eine detaillierte Ausbildung.
Genau. Und es sammelt sich dann alles dann in Erfahrung und man nimmt ja auch keine Leute mit ins Ausland, die irgendwie jetzt 3 Monate beim THW sind. Also es wird schon eine längere Mitgliedschaft da vorausgesetzt, dass ein bisschen Know-how da ist, dass ein bisschen Eindenken auch in die Führungsstrukturen möglich ist.
Wie talentiert, Stefan Thomsen, muss man denn eigentlich sein, was so Dinge wie Improvisation angeht? Also ich stelle mir Folgendes vor, jetzt fliegt man da mit einer Antonov und mit einer Galaxy hin, da packt man den ganzen Kladderadatsch aus, dieses westliche technische Know-how steht dann gegenüber von, ja, vielleicht nicht mal Hütten, die dicht sind.
Ja, die Leute leben in Lehmhütten unter der Plane im Moment, die Flüchtlinge.
Ja. So, genau. Und dann muss man irgendwie gucken, dass diese Gerätschaft, die man da hat, auch irgendwie nutzbar wird. Gibt es da zum Beispiel Situationen, dass man auch Leute irgendwie organisieren muss zum Arbeiten?
Also es werden schon immer noch Leute auch benötigt vor Ort, vor allem Einheimische auch zum Dolmetschen, dann zum Mitanpacken auch mal. Zum Beispiel waren wir jeden Tag am Arbeiten von 5.30 Uhr morgens bis 18, 19 Uhr abends. Und jetzt musste die Wäsche gewaschen werden. Dann ist zum Beispiel jemand angestellt zum Wäschewaschen. Leute angestellt zum Anpacken mit, mal auf- und abladen, Material ausladen, einräumen in aufgebaute Regale, Unterstützung, Ordnung zu halten im Camp. Da ist man schon angewiesen auch auf einheimische Kräfte, weil es ist ja wichtig, dass wir unsere Kraft, die wir haben, unser technisches Wissen den Leuten weitergeben und die unterstützen und nicht in eigenem Saft schmoren.
Ja, das ist noch ein Riesenvorteil, wenn ich halt Einheimische mit einstelle. Das ist ja so, wenn ich einen Einheimischen einstelle und bei der Baustelle zum Beispiel ihn mitarbeiten lasse, lernt er das Werk, was er selber aufgebaut hat, zu schätzen. Mehr zu schätzen, als wir runterkommen. Als wenn wir runterkommen würden, einfach eine Pipeline ziehen oder einen Brunnen bauen und sagen, hier hast ihn. Damit kann er eigentlich wenig anfangen. Er lernt eigentlich sein Werk dann eher zu schätzen und er macht es auch nicht kaputt. Also zum Beispiel in Bosaso im Norden Somalias hatten wir das Problem, dass wir Einheimische eigentlich recht wenig eingesetzt hatten und dass wir dann auch sehr viel mit Wiederaufbau beschäftigt waren, weil einfach über die Nacht einfach zum Beispiel ganze Pumpenhäuser verschwunden sind.
Die waren geklaut einfach mit.
Die waren geklaut, ja. Notstromaggregat ist da unten so viel wert wie 3 Menschenleben.
Ja, man muss da vielleicht dazu sagen, dass wir gezielt Einheimische mit einsetzen. Das hat auch mit den Hintergrund, dass wir diese Einheimischen natürlich bezahlen. Und mit dieser Bezahlung werden nicht nur Einzelpersonen unterstützt, sondern da hängen ganze Familien dran. Und das hat natürlich einen weiteren positiven Effekt, das ist völlig klar.
Wie groß ist denn eigentlich dieses Gefühl, wir kommen da mit diesem technischen Know-how, mit diesem Equipment dahin und andererseits sieht man dieses Elend?
Also ohne technische Ausrüstung ist keine Hilfe möglich.
Ja. Ja, sicherlich, das ist der Zwiespalt, den man immer erfährt, wenn man im Ausland, insbesondere in solchen Umständen, dann tätig werden muss. Das ist völlig klar. Auf der einen Seite haben wir eine sehr gute Ausstattung, auch was die Verpflegung anbetrifft. Die Rahmenbedingungen stimmen. Keine 2-3 Kilometer weiter beginnen die Flüchtlingslager mit den widrigsten Umständen. Das ist der Zwiespalt, mit dem man leben muss, das ist völlig klar.
Weil ich danach fragen will, gibt es da sowas wie Mitleid mit den Menschen?
Nein, ich glaube, Mitleid darf man nicht haben, denn wenn man jetzt anfängt, in Mitleid zu versinken, hat man, glaube ich, gar keine Kraft mehr, keine moralische Kraft mehr, überhaupt den Leuten zu helfen. Und man darf auch kein schlechtes Gewissen haben, sich da unten irgendwie zu ernähren und zu trinken, während die Leute neben einem verdursten. Denn meiner Meinung nach kann eigentlich nur derjenige helfen, der stark ist, der gesund ist. Das sind die Leute, die den anderen helfen können.
Habt ihr den Menschen sterben sehen neben euch?
Ja.
Man fährt, wenn man durch die Flüchtlingslager fährt, in Goma und am Rande Gomas liegen schon vereinzelt mal Leichen an der Straße, die sind dann eingehüllt in Tüchern oder in einer Bastmatte. aber es hält sich also in Grenzen. Man sieht keine Massen an Menschen, die da auf Leichenbergen aufgehäuft liegen.
Der Leute unter anderem mit Harald Müller, Einsatzleiter, hauptamtlicher Mitarbeiter beim THW, beim Technischen Hilfswerk. Harald, wie finanziert sich eigentlich so ein Einsatz in Somalia oder Ruanda? Wer zahlt denn das?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Wir können ja nur im Auftrag der Bundesregierung tätig werden. Dementsprechend haben wir im Fall Ruanda beispielsweise die finanziellen Mittel vom BMZ.
Was ist BMZ?
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit erhalten. Wir haben aber auch andere Quellen der Finanzierung. Wir arbeiten bei anderen Projekten, beispielsweise im Auftrag von UNHCR, also UNO, Hohe Flüchtlingskommissar der UNO. Oder wir halten auch Mittel, beispielsweise in Ex-Jugoslawien von der EG. Also es sind verschiedene Finanziers bei unseren Aufträgen.
Das THW hat so das Image, ich möchte es mal aus rein persönlicher Sicht sagen, für mich, das THW kann alles. Das sind alles Leute, die keine zwei linken Hände haben und die also irgendwo aus dem Nichts noch was hinstellen können. Ist man da stolz drauf? Stimmt das so? David?
Würde ich nicht behaupten. Ich meine, es ist natürlich zu Ort unterschiedlich, wie das halt mit der Ausbildung auf Ortsebene aussieht, wie das mit den Einsatzmöglichkeiten des THWs in den verschiedenen Orten aussieht. Es gibt zum Beispiel Städte, da kommt das THW überhaupt nicht zum Einsatz, wird nicht gerufen. Und das hängt einfach von den Orten ab. Es ist lokal unterschiedlich.
Also da muss ich ein bisschen entgegensteuern.
Ja, warum nicht?
David, denn meine Meinung ist ganz klar diejenige, dass das THW eben den großen Vorteil hat, dass wir, glaube ich, von den Helfern her gesehen ein Berufsspektrum abdecken, das es nirgends woanders gibt in anderen Organisationen. Ich glaube, wir haben jetzt...
Handwerksberufe müssen eigentlich fast alle abgedeckt sein.
Ja, wir haben also sämtliche Handwerksberufe, wir haben im ärztlichen Bereich Helfer bei uns, wir haben Gärtner schon dabei gehabt, wir haben also alles, was das Herz beliebt, an Berufen im THW vorhanden. Und ich glaube, diese Palette gibt uns die Möglichkeit, glaube ich, auch bei sämtlichen Gegebenheiten, die bei solchen Auslandseinsätzen vorkommen, unmittelbar reagieren zu können.
Wir werden ja auch noch über das Inland sprechen. Jetzt haben wir nur über Afrika geredet, eine Stunde lang. Es gibt ja viele Einsätze auch hier im eigenen Lande. Wer kann zum THW? Jeder? Frauen, Männer?
Es kann jeder zum THW kommen. Zum THW,
kann im jungen THW anfangen, mit 12 Jahren, glaube ich.
Ja, es gibt also auch Möglichkeiten, der Jugendlichen ins THW schon einzutreten. Es gibt in vielen Ortsverbänden Jugendgruppen, die eine interessante Ausbildung machen für die Jugendlichen. Es gibt Möglichkeiten, dann ab 18 Jahren als aktiver Helfer tätig zu sein. Es gibt dann Möglichkeiten, anschließend als Reserve oder als Althelfer weiterhin in einer geringeren Stundenanzahl dann dem THW verbunden zu bleiben. Also die Palette ist sehr groß und Frauen sind sehr gerne gesehen beim THW.
Ist es ja auch, das denke ich mir. Ich glaube, es war da auch mal so eine ganz elegante Möglichkeit, ich sage das jetzt bewusst, um den Bund rumzukommen. Man muss sich, glaube ich, verpflichten für 8 Jahre fürs THW, dann muss man zur Bundeswehr. Gilt das immer noch?
Es gilt im gewissen Maße. Ich meine, es gibt gewisse Freistellungskontingente, die uns zugeteilt werden. Das heißt, wir können so und so viele Helfer freistellen, die dann nicht zur Bundeswehr gehen brauchen. Aber es ist kein Drücken vom Bund. Also bei uns wird wirklich aktive Mitarbeit erwartet und man muss auch eine gewisse Stunden Soll bringen. Chats are in the boxes and the clowns.